Links an der Wand hängt unser Fahrplan. Wir werden heute mit Station 2 fertig. Was ist eine biblische Gemeinde? Das ist eine Gemeinde, die durch einen gemeinsamen Glauben geeint sein soll oder geeint sein muss. Wir haben dazu jetzt letzte Zeit das apostolische Glaubensbekenntnis durchgenommen und sind heute beim dritten Artikel, den lese ich jetzt mal vor und dann schauen wir, was darunter zu verstehen ist. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Ganz ehrlich, dieser Artikel sieht ein bisschen aus wie ja, alles, was uns sonst noch einfällt. So am Ende von der Liste gibt es so die Rubrik Sonstiges. Da kommt dann alles vor uns zusammen. Das scheint sehr unsortiert. Was haben die einzelnen Punkte eigentlich miteinander zu tun? Fragt man sich vielleicht. Und warum braucht es überhaupt einen dritten Artikel? Natürlich, wir wissen, Trinität und so, ja, aber eigentlich vom Heiligen Geist war ja beim zweiten Artikel schon die Rede, empfangen durch den Heiligen Geist. Dann die heilige christliche Kirche, das ist ja der Leib Christi, durch den er sein Reich aufbaut in dieser Welt. Das haben wir auch schon im zweiten Artikel ja gehabt. Dann ist Christus ja auch der, der durch seinen Tod am Kreuz die Menschen zur Gemeinschaft der Heiligen zusammengebracht hat. Hätte man auch im zweiten Artikel unterbringen können. Jesus ist auch der, der uns die Sünden vergeben hat durch seinen Tod am Kreuz. Hätte man auch im zweiten Artikel reinschreiben können. Und er ist die Auferstehung und das Leben, hätte man auch bei Jesus reinschreiben können. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten und das ewige Leben zu geben, zum Beispiel. Hat man aber nicht gemacht. Warum der dritte Artikel? Da habe ich noch nie gefragt. Ich frage mich das fast jedes Mal und ich habe auch schon lange drüber nachgedacht. Und das ist jetzt so meine Antwort. Ich sehe tatsächlich eine Gemeinsamkeit zwischen diesen einzelnen Punkten. Und was ist die Gemeinsamkeit? Die sind alle Geschenke von Gott. All das schenkt Gott. Und er gibt es seinem Sohn Jesus. Und von Jesus kommt es dann durch das Werk des Heiligen Geistes zu uns. So hat Jesus ja vom Heiligen Geist gesagt. Ich lese Verse aus Johannes 16. Wer mitlesen möchte, darf gern aufschlagen. Johannes 16, Vers 14 bis 15. Er hat vom Heiligen Geist gesagt, der Geist der Wahrheit wird mich verherrlichen. Wie denn? Er wird von dem Meinen nehmen und euch verkündigen, nämlich euch schenken. Alles, was der Vater hat, ist mein. Darum habe ich gesagt, er wird es von meinem nehmen und euch verkündigen. Also alle diese Dinge, um die es hier geht, im dritten Artikel, das sind große Geschenke Gottes durch Jesus. Und die kommen zu uns durch den Heiligen Geist. Und jetzt schauen wir uns diese Geschenke im Einzelnen an. Die heilige christliche Kirche. Ursprünglich steht da das Wort heilige katholische Kirche. Jetzt ist das Wort katholisch heute etwas missverständlich, weil man heute das Wort katholisch in der Regel groß schreibt, als Eigenname für die römisch-katholische Kirche. Ganz früher, also auf jeden Fall vor dem Jahrtausend, als dieses Glaubensbekenntnis geschrieben wurde, da hat man katholisch noch klein geschrieben. Also ich habe hier den lateinischen Text, die Kirche und dann groß geschrieben und dann katholisch klein geschrieben. Das weiß man heute nicht mehr, dass katholisch früher einfach nur ein Wort war, das sagte allgemein, Katholisch heißt einfach allgemein. Das ist ein griechisches, kommt aus dem Griechischen das Wort, allgemein, klein geschrieben. Und wir schreiben katholisch heute eben groß und denken da gleich an die katholische Kirche. Deshalb hat man heute anders übersetzt, damit dieses Missverständnis nicht aufkommt, und hat gesagt, ja, ganz schlicht und ergreifend allgemein christlich. Alles, was da so dazugehört, das ist gemeint, die heilige christliche Kirche. Darauf liegt die Betonung. Es ist eine einzige Kirche, die mag in viele kirchliche Gruppen zersplittert sein. Es kommt vor allem im 19. Jahrhundert, ab 19. Jahrhundert kommen endlos viele kirchliche Gruppen dazu. Aber es ist eine einzige Kirche. Und diese einzige Kirche, das ist ausdrücklich das Werk Jesu. Ich lese aus Johannes 10, Vers 16. Johannes 10, Vers 16. Jesus sagte, ich habe noch andere Schafe, spricht er von Menschen, die sind nicht aus diesem Stall, nämlich aus Israel. Auch sie muss ich herführen, und sie werden meine Stimme hören, und es wird eine Herde und ein Hirte sein. Das ist gemeint, die eine christliche Kirche. Und diese Einheit, die hat Jesus geschaffen, ausdrücklich durch seinen Tod am Kreuz. Jetzt, wer bei der Hochzeit dabei war letzte Woche, der weiß, ich habe darüber gepredigt, über diesen Vers. Heute lese ich ihn nochmal vor. Epheser 2, Vers 13 bis 16. Da sehen wir, wie Jesus diese Einheit der Kirchen geschaffen hat. Epheser 2, Vers 13 bis 16. In Christus seid ihr, die ihr einst ferne Menschen ward, nahe Menschen geworden, wie durch das Blut Christi. Denn er ist unser Friede. Was heißt Friede hier? Er hat aus beiden eins gemacht. Er hat den Zaun abgebrochen, der dazwischen war, nämlich die Feindschaft. Ursprünglich geht es hier um die Feindschaft zwischen Leute aus Israel und Leute nicht aus Israel, aber wir haben heute ja zwischen Kirchen zum Teil noch eine viel größere Feindschaft. Er ist unser Friede, er hat den Zaun abgebrochen, er hat eins gemacht, Frieden. Durch das Opfer seines Leibes hat er abgetan das Gesetz mit seinen Geboten und Satzungen, damit er in sich selbst aus den Zweien einen neuen Menschen schaffe und Frieden mache. Und die beiden, letztlich alle, versöhne mit Gott in einem Leib durch das Kreuz, indem er die Feindschaft tötete durch sich selbst. So entsteht Einheit zwischen den Kirchen. Das ist ein Werk von Jesus. Und dieses Geschenk kommt nun ausdrücklich durch den Heiligen Geist zu uns. Auch im Epheserbrief, zwei Kapitel weiter, wer aufschlagen möchte, Epheser 4, Verse 3 bis 6. Da lesen wir, wie das Geschenk der Einheit zu uns kommt. Seid darauf bedacht, zu bewahren die Einigkeit im Geist. Wie kommt sie zu uns? Im Geist, nämlich durch den Geist. Bewahrt diese Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens. Ein Leib, und jetzt kommt es wieder, ein Geist. Wie ihr auch berufen seid zu einer Hoffnung, eure Berufung, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der da ist über allen und durch alle und in allen. Epheser 4, Vers 3 bis 6. Das steht hinter diesem Satz, ich glaube an die heilige christliche Kirche. Wir kommen zum zweiten Punkt im dritten Artikel, Gemeinschaft der Heiligen. Ja, was heißt heilig? Heilig hat zwei ganz unterschiedliche Bedeutungen. Die eine Bedeutung beschreibt eine Zugehörigkeit. Christen sind deshalb heilig, weil sie Gott gehören. Was Gott gehört, ist heilig. Wie sind Christen zu Gott gekommen? Durch den Heiligen Geist hat er ihnen den Glauben geschenkt. Hier haben wir den Heiligen Geist natürlich sehr prominent dabei. Durch die Taufe im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und eben auch des Heiligen Geistes hat er sie mit Jesus zusammengemacht. Und Jesus ist der Heilige Gottes. Und so, der gehört ganz Gott und jetzt gehören wir durch die Taufe ganz zu Jesus. Das macht uns zu Heiligen. Deshalb heißen die Christen auch Christen. Sie sind nämlich nach dem Christus benannt. Sie gehören ihm. Also heilig ist eine Zugehörigkeit. Zweitens gibt es auch eine andere Bedeutung. Heilig ist auch eine Qualität. Das Geschenk des Glaubens und der Taufe, nämlich dass Gott uns angenommen hat, das ist wirklich ein Geschenk, das kann man sich nicht verdienen. Das kann man nur annehmen und Danke sagen. Gell? Aber das verpflichtet zu einem Leben, das Gott entspricht. Das war im Alten Testament so, das ist auch im Neuen so. Im Alten Testament gibt es diese großen Worte aus 3. Mose 11, 44 und 45. 3. Mose 11, da sagt Gott seinem Volk, ihr sollt euch heiligen und hier eben reinigen, dass ihr heilig werdet, denn ich bin heilig. Ihr sollt euch nicht unrein machen. Hier hat heilig eine Bedeutung von Qualität, nämlich von Reinheit. Ihr sollt euch nicht unrein machen, denn ich bin der Herr, der euch aus Ägyptenland geführt hat. Ihr seid mein Volk, heißt es. Dass ich euer Gott sei und ich bin euer Gott, wir gehören zusammen. Im ersten Sinn von heilig, wir gehören zusammen. Und dann im zweiten Sinn von heilig. Und jetzt sollt ihr auch rein sein. Darum sollt ihr heilig sein, denn ich bin heilig. Das ist ein Grundthema der alttestamentlichen Ethik. Und im Neuen Testament ist das nicht anders. Dazu lesen wir aus 1. Petrus, 1. Petrus 1, Vers 14 bis 16. Das spricht natürlich jetzt von uns als Christen. Als gehorsame Kinder gebt euch nicht den Begierden hin, denen ihr früher in der Zeit eurer Unwissenheit dientet, sondern wie der euch berufen hat, heilig ist, nämlich dieser Jesus, der hat uns berufen, der ist heilig, so sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen, jetzt steht ein altes deutsches Wort, in eurem ganzen Wandel, in eurem ganzen Lebensstil. Jede kleine Arbeit, die ihr tut, da ist vor allem Wandel, bedeutet vor allem der Alltag. Ja, wie gehe ich mit meiner Zeit um, mit meinem Geld, mit meinen Mitmenschen, das alles ist Wandel. Und darin sollt ihr heilig sein. Denn es steht geschrieben, und jetzt zitiert der Petrus aus 3. Mose, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Also das gilt auch im Neuen Testament. So, und wie kommt es jetzt zur Gemeinschaft der Heiligen? Die einzelnen Heiligen werden nun durch die Wirkung des Heiligen Geistes zur Gemeinschaft der Heiligen zusammengefügt. Das ist nicht etwas, was wir machen können, sondern das macht auch nur der Heilige Geist. Wir können darum bitten, mehr können wir nicht. Und das war auch bei Paulus so. Man würde denken, der Paulus, der hat es geschafft, das war der große Gemeindegründer. Nein, auch der Paulus konnte darum nur bitten. Und so ein Bittgebet lesen wir in 2. Korinther 13, Vers 13. Das ist so im Abschluss vom 2. Korintherbrief. Man überliest das so, ja, als Segensspruch, aber das ist eigentlich ein Bittgebet. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Jetzt habe ich bis jetzt immer so gelesen, Gemeinschaft des Heiligen Geistes heißt meine persönliche Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Kann man so verstehen, aber man kann es auch anders verstehen. Und ich denke, beides ist richtig. Es ist auch die Gemeinschaft, die der Heilige Geist schafft. Gemeinschaft des Heiligen Geistes ist die Gemeinschaft, die der Heilige Geist unter uns schafft. Schafft nicht im schwäbischen Sinn, sondern im deutschen Sinn. Schöpft, schafft, ja. Und diese Gemeinschaft ist ein kostbares Gut. Paulus schreibt dann in Philipper 2 von dieser Gemeinschaft. Da lese ich jetzt die Verse 1 bis 5. Ihr wisst, mein Lieblingstext im Neuen Testament. Ist nun bei euch Ermahnung in Christus, das gehört zur Einheit dazu, ist Trost und Liebe, und jetzt kommt's, ist Gemeinschaft des Geistes, eben auch im Sinn von Gemeinschaft durch den Heiligen Geist gestiftet, ist herzliche Liebe und Barmherzigkeit, dann macht doch meine Freude vollkommen. Dadurch, dass ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und einträchtig seid, tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst und sehe nicht auf das Seine, sondern auch auf das, was dem anderen dient. Seid so unter euch gesinnt, wie es auch der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. Jetzt haben wir hier die Gemeinschaft mit Jesus und die Gemeinschaft untereinander und das Ganze schenkt, wirkt, schafft der Heilige Geist. Ja? Philipper 2, Vers 1 bis 5. Ein ganz großes Geschenk, das wir nicht genug schätzen können. Jetzt kommt das dritte Geschenk. Vergebung der Sünden. Das ist so ein Thema, gell? Also vor allem für Evangelische. Wir haben durch unseren Individualismus den Glauben zu einer ganz persönlichen Sache gemacht. Das ist unser persönlicher Glaube. Und deshalb machen wir auch das Thema Sünde und Sündenvergebung in der Regel ganz persönlich mit Gott aus. Da kriegt keiner was mit. Da bete ich im stillen Kämmerchen, Gott, vergib mir bitte. Und dann, ja, dann muss ich mir diese Gewissheit, dass Gott mir vergeben hat, auch ganz persönlich irgendwie zusprechen. Ist eine komplizierte Sache, klappt auch nicht immer so. Ja, man nimmt dann Bibelverse her und irgendwie kommt man dann zu der Gewissheit, ja, Gott hat mir vergeben. Eine ganz persönliche Sache. Diese Art von Christsein, diese persönliche oder individualistische Art von Christsein, die bei uns Evangelischen sehr stark ist, die krankt oft auch an der fehlenden Gewissheit der Sündenvergebung. Hat er mir denn wirklich vergeben? Ja, dann kommen die Zweifel auf. Und dann kommt vielleicht auch das Problem, dass wir so wenig Sieg über die Sünde haben. Gell? Ich habe das heimlich so mit Gott besprochen und dann passiert es wieder. Gell? Also ich denke, das hängt damit zusammen. Ursprünglich war das nicht so. Ursprünglich gehört das Sündenbekenntnis und die Sündenvergebung in den Bereich der Gemeinde hinein. Ja, deshalb Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, das wird in einem Atemzug genannt. Und ausdrücklich auch im Zusammenhang mit dem Heiligen Geist ist das gesagt. Ja, also das sind ja die berühmten Worte, man liest da schon drüber weg, weil sie so berühmt sind, Johannes 20, 22, 23. Das ist so das Sendungswort von Jesus im Johannesevangelium, Johannes 20, 22 bis 23. Jesus blies sie an und spricht zu ihnen, komisch, blies ist Vergangenheit, spricht ist Gegenwart, ist mit Absicht so gemacht. damit wir heute sagen können, so, das gilt jetzt auch für uns. Deshalb ist es in Gegenwart geschrieben. Und spricht zu ihnen, nehmt hin den Heiligen Geist, welchen ihr die Sünden erlasst, Mehrzahl, ihr, denen sind sie erlassen und welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Also, durch den Heiligen Geist kommt dieser Zuspruch der Vergebung der Sünden im Mehrzahlbereich, ich sage es mal in diesem kollektivistischen der Gemeinde, da gehört Sündenvergebung hin. In der katholischen Kirche gibt es noch das Sakrament der Beichte. Das haben wir Evangelischen verloren. Und dann den ganzen Bereich der Sündenvergebung eben privatisiert, das ist keine gute Entwicklung. Auch in Jakobus 5, Vers 16 heißt es, wenn ihr ernst, mit allem Ernst auch beten wollt, dann bekennt einander die Sünden. Einander heißt in der Gemeinde. Warum ist das so wichtig? Weil ich es dann mit meinen Ohren hören darf. Dir sind deine Sünden vergeben. Und das sagt Gott mir durch das Wort meines Bruders, meiner Schwester. Dir sind deine Sünden vergeben. Deshalb gehört es zusammen, Gemeinschaft der Heiligen und Vergebung der Sünden. Wir fassen den letzten Teil zusammen, die letzten zwei Punkte, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Das ist ein Geschenk, das liegt noch unterm Weihnachtsbaum, das ist noch nicht ausgepackt, gell? Jesus selbst ist ja die Auferstehung und das Leben, sagt er von sich in Johannes 11, Vers 25, ich bin die Auferstehung und das Leben. Jetzt, wie kommt das zu uns? Ist doch so weit weg, ganz ehrlich. Wir schauen uns Verse aus Römer 8 an. Wer möchte, darf jetzt Römer 8 aufschlagen. Ich lese da ausgewählte Verse. Römer 8. Und da fängt es mit einem großen Statement an, so gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Ja, also Musikliebhaber kennen natürlich diese wunderbare Bach-Motette. Jetzt muss ich gucken. Jesu, meine Freude, natürlich. Jetzt bin ich hier verrutscht. Jesu, meine Freude. Und dann heißt es natürlich dort, im zweiten Satz, es ist nun nichts Verdammliches für die, welche in Christus sind. Ja, das ist ja direkt von der alten Übersetzung von Martin Luther. Martin Luther hat damals übersetzt, es ist nun nichts Verdammliches. Und da der wunderschöne Tenor, diese Arie, es ist nun nichts Verdammliches an denen, die in Christo Jesus sind. Schön wär's, gell? Muss ich da denken. Also an mir ist noch manches Verdammliches. Am besten weiß es meine Frau und meine Kinder, die wissen es auch. Es ist da wohl manches Verdammliche und manches Verdammungswürdige. Gott sei Dank war Luthers Übersetzung falsch. Auch wenn sie uns durch die Bach-Motette so richtig schön in den Ohren klingt. Wir müssten verzagen, wenn das der Standard wäre. Nichts Verdammliches an mir stimmt doch gar nicht, mal ganz ehrlich. Ja. An mir ist nach wie vor viel Verdammliches, aber wir dürfen mit unserem ganzen verdammungswürdigen Tun und Sein in Christus sein, das ist das, was Paulus hier sagt. Dann gibt es für uns verdammungswürdige Menschen kein Verdammungsurteil, das ist gemeint mit Verdammnis, kein Verdammungsurteil, keine Verdammnis mehr. Warum? Das ist Unfassbare, weil Christus verdammt wurde, verflucht ist, wer am Kreuz hängt. Steht in der Bibel. Vers 3 lesen wir, Gott sandte seinen Sohn in der Gestalt des sündigen Fleisches, um der Sünde willen, und verdammte die Sünde im Fleisch. In welchem Fleisch denn? In dem Fleisch von Jesus am Kreuz verdammte er die Sünde. Unfassbar. Mein Verdammungsurteil. Und jetzt bin ich in Christus. Dann gibt es für mich kein Verdammungsurteil mehr. Verdammliches wohl noch, ja. Aber nichts verdammt, nichts, keine Verdammung mehr. Wie kommt es zu uns, dieses Geschenk? Wieder, Römer 8, Vers 2, dann, wenn ihr den lest, wieder durch den Heiligen Geist. Das Gesetz des Geistes, der lebendig macht in Christus Jesus, der hat dich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Der Geist macht lebendig in Christus Jesus, oder wie man auch übersetzen kann, durch Jesus Christus. In Vers 11 wird es dann ausdrücklich mit der Auferstehung in Verbindung gebracht. Römer 8, Vers 11 lese ich auch noch vor. Wenn nun der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, Gott hat Jesus durch den Geist von den Toten auferweckt, wenn dieser Geist auch eure sterblichen, wenn der in euch wohnt, so wird er, der Christus von den Toten auferweckt hat, nämlich Gott, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist. Und deshalb steht Auferstehung der Toten und ewiges Leben im dritten Artikel beim Heiligen Geist dabei. Durch seinen Geist, der in euch wohnt. Wir leben noch in unseren sterblichen Leibern. Noch sind wir vom Tod umgeben. Paulus benutzt da ein sehr interessantes Bild an einer anderen Stelle in 2. Korinther 5, ab Vers 4. Ein anderes Bild. Solange wir in dieser Hütte sind, ja, damit meint er diese Hütte hier, diesen Leib, ja, seufzen wir. Und je älter man wird, umso mehr seufzt man, gell? Ich ertappe mich auch immer wieder dabei, dass ich tief seufzen muss und ich weiß nicht mal warum. Seufzen wir sind beschwert. Warum? Weil wir lieber nicht entkleidet werden, nämlich durch den Tod. Das ist ja ein furchtbarer Prozess, alles geht weg von mir und ich stehe splitternackt da. Wir wollen nicht entkleidet werden, sondern wir wollen überkleidet werden, nämlich durch die Auferstehung, damit das Sterbliche verschlungen werde von dem Leben. Das ist zum Seufzen, ja. Und dann kommt ein Aber. Der uns aber dazu bereitet hat, nämlich dass das Sterbliche verschlungen wird durch die Unsterblichkeit. Das ist Gott. Und jetzt kommt wieder der Heilige Geist ins Spiel hier, der uns als Unterpfand dafür, dass das mal kommen wird, den Geist gegeben hat. Also wir sind noch nicht auferstanden und wir haben den Tod vor uns. Oh ja. Aber Gott hat uns diesen Heiligen Geist als Unterpfand schon mal gegeben und gesagt, guck mal, ihr kriegt's, ihr habt da schon das Pfand dafür, die Anzahlung. Wir sind jetzt schon Erben der ewigen Herrlichkeit, Erben des ewigen Lebens, aber haben jetzt nur das Unterpfand dafür, den Heiligen Geist. Mit diesem Vers möchte ich dann auch abschließen. Epheser 1, Vers 11 bis 14, dieser Text. Da wird es nochmal sehr deutlich ausgedrückt, Epheser 1. In Jesus Christus sind wir auch zu Erben eingesetzt worden, die wir dazu vorherbestimmt sind, nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt nach dem Ratschluss seines Willens. Vorherbestimmt ist Jesus. Ich bin in ihm, deshalb gehöre ich da dazu. Damit wir etwas seien zum Lob seiner Herrlichkeit, die wir auf Christus gehofft haben. In ihm seid auch ihr, in ihm, die ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, nämlich das Evangelium von eurer Seligkeit. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der verheißen ist, welcher ist das Unterpfand unseres Erbes. So sicher, wie der bei uns wohnt, so sicher kommt auch dieses Erbe des ewigen Lebens zu unserer Erlösung, dass wir sein Eigentum würden, heilig, ja, zum Lob seiner Herrlichkeit. Amen.